Blicksport-Podcast Bronco-Hunter diese Woche mit uns zwei wieder, Dino Kessler, Emanuel Gysi. Wir sind frisch, fröhlich, kommen aus einer Hitzewochenende und wir beschäftigen uns mit diversen Sachen, nämlich kalten oder warmen Duschen.
Du vor allem, über Eishockey reden wir, über die Formel 1, wo es erschütternd kühl war, wie man sieht aus der Distanz. Ein bisschen Fußball, ein bisschen Schwingen, wird eigentlich eine runde Sache. Muss
absolut
man ahnen.
Bringen wir rein.
Pro und Konter.
Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
So, du bist retour von der Golfrunde. Letzte Woche haben wir Andi Böhni müssen haben, Dino Kessler, der da, sich wacker geschlagen hat und allerhand Fußballthemen eingeschätzt für uns.
Ein Gewinn für alle in dem Fall.
Eigentlich
der Böhni ist da gewesen. Fachkompetenz war rum.
Und du warst auf dem Golfplatz. Nur ich war dort, wo ich immer bin. Und jetzt fragt man sich,
zum Ärger von der Greenkeeper bin ich auf dem Golfplatz. Ein schwieriger Golfplatz. Kyburg, also für mich schwierig. Noch nie eine volle Runde gespielt. Dann wird man reif.
Bist du auf die Welt gekommen?
Ja, absolut. Man hat das Gefühl, man könne es ein bisschen. Das ist eh der älteste Golfer, witzig Hans. Das Gefühl hat man sei gut. Gut, der Abschlag war relativ früh gewesen, morgen um 6:45.
Was?
Morgen um 6:45, ja, ist dicht besiedelter Platz. Der Vorteil war, es war sehr kühl, also angenehm kühl und wunderschön.
Immerhin etwas, aber 6:45.
Viertel vor.
Entschuldigung, ja, nein, ich denke, das muss ein Versprecher sein, weil vor der 7. Was ist das? Einfach das ist eine runde, senile Bettflucht? Oder wie kommt man auf die Idee?
Zum Beispiel sagen sie einen Do-Sweepers, also die, die dann den Tau vom Platz fegen. Eigentlich eine wunderschöne Vorstellung. Gab beim Sonnenaufgang, es ist auch schön, es ist einfach sehr früh, man muss noch dorthin gelangen.
Ja,
und die erste Spielbahn, ohne vorher ein paar Probeschläge zu machen, das ist in meinem Fall zumindest verheerend rausgekommen, sagen wir es so.
Das tut mir hingegen leid.
Muss
aber
ich würde
sagen, die frühe Tageszeit, ja, was willst du erwarten? Jetzt ist nicht mehr Golfwetter, haben wir festgestellt.
Zu heiß.
Das ist Wahnsinn.
Ja, wenn es sofort, das ist eigentlich extrem, wie wenig das es braucht, bis der Mensch zu heiß hat. Wenn sich das überlegt, 35 Grad ist eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Also,
das kommt drauf an.
Der Bachhof hat jeweils 200.
Minus 2 gewesen im Winter.
Ja.
Denke mir schon eine massive Steigerung. Aber ja, klar, den Kopf in Bachhofen haben würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Also nie zu keiner Jahreszeit.
Nein, nie. Vor allem nicht, wenn es ein Gasbachhofen ist.
Weder noch, in keinem Fall.
Nie,
es kommt eigentlich
nie
etwas Gutes raus.
In Kühlschrank haben sollte man den Kopf auch nicht. Das bringt zwar
kurzfristige
anekdotische Abkühlung, aber der Energieverlust ist grösser. Und der Kühlschrank muss nachher arbeiten, um den Temperaturausgleich wieder herzubringen, bis er wieder auf 5 bis 8 Grad ist. Das heisst, Energie plus Wärmeabstrahlung noch vom Gerät bringt nichts. Was aber tatsächlich etwas bringt, sind kalte Duschen. Das mache ich jetzt etwa
seit das wirklich so?
4 Wochen. Am Anfang mit Horror verbunden und Angst, also wirklich Glaube Angst. Ich. Jetzt kommt es dann, man fährt an bei den Füßen, dort geht es noch einigermaßen. Aber nachher, wenn es richtig, sagen wir mal, Körpermitte geht, will man es eigentlich nicht. Das ist wie so, wenn man in einen eiskalten Bach hineinsteht. Es wird immer schlimmer, je weiter rauf das geht. Und es sind nicht alle Leute gleich temperaturempfindlich. Aber wenn man es mal geschafft hat, die Kälte anzunehmen, dann ist es wirklich ein wunderbares Gefühl. Ich habe es irgendwo gelesen. Ich glaube, im Red Bull Podcast, in der Werbung für den Red Bull Podcast, dort hat man über die Kaltdusche diskutiert, und zwar ausführlich. Und das habe ich dann versucht und ich bin begeistert, muss ich sagen. Und zwar nicht nur, weil es momentan warm ist draußen, sondern das ist eigentlich bei jeder Temperatur ein Vorteil.
Kalt duschen.
Kreislauf wird angekurbelt und scheinbar wird das Immunsystem gestärkt. Und für die, die abnehmen wollen, zum Beispiel, will ich jetzt nicht unbedingt, aber es soll sogar bei der Fettverbrennung helfen, vor allem die Braunfettschicht, die ich bislang so nicht kennengelernt habe. Aber die gibt es und die wird aktiviert und nebst dem Wohlgefühl, das man hat, ist eben das auch noch ein Vorteil, wenn man noch abnehmen will. Es wird zu einem Ritual. Also man kann es natürlich auch dem machen, wenn man warm hat, zum Beispiel in einer Wohnung, die nicht gut gelüftet ist, bei 35 Grad Außentemperatur, oder wenn mein Nachbar, der dann zu früh die Fenster öffnet, Ich musste lachen, aber um 9:30 hat er gesagt, ja gut, jetzt ist 9:30, jetzt ist nicht mehr warm, Fenster auf, Licht noch brennen lassen, nicht nur alles voller Viecher, sondern auch noch eine Sauhitze, die er nie mehr rausgebracht hat.
Schade eigentlich, der arme Mann.
Und kalt duschen, Schlüsse kategorisch aus, hat er gesagt.
Okay.
Er hat gesagt, ja, dann kann ich dir nicht mehr haben.
Ja, aber dort muss ich sagen, also Fenster auf und Mucken reinlassen, das denke ich mir nicht intelligent. Kalt duschen, dort verstehe ich die Nachbarn sehr gut, weil irgendwo muss man sagen, der Mensch hat ja irgendwann den Schritt gemacht, weg aus der Höhle, hin in feste Bauten, mehr oder weniger fest. Je nach Zivilisationsstandard, irgendwann hat man warm Wasser, also, Mittel gefunden zum Wasser erwärmen, damit man sich das nicht mehr antun muss. Das ist ja,
ja, aber das ist also doch ein weiteres Zeichen für die Fahrradverhelmisierung der Gesellschaft.
Ja, aber der Velohelm ist auch nicht dumm.
Doch.
Im Gegenteil.
Aber sieht sehr dämlich aus,
das sind wir uns ein. Aber du siehst sicher nicht gut aus, wenn du schlotternd unter der Dusche stehst. Oder ja, wenn du so an die Dusche antastest.
Dusche ersetzt den Wasserfall, mehr oder weniger. Das, oder der Regen.
Genau.
Und der Regen kommt so aber wenn er kommt.
Eben, aber den gibt es schon. Da brauchst du wirklich keine Dusche, stammt ja, doch einfach raus.
Es regnet aber im Moment sehr wenig.
Das ist wieder ein anderes Thema. Das geht wieder in eine andere
Richtung. Und wenn es regnet, dann hagelt es eher. Das wäre wieder eine eigene Sendung für sich. Die Hagelgenüsser, die Hagelvergötterend, die einem folgen, Hagelapologeten, die am Hagel nachreisen und sich dann reinstellen, je nach Größe von diesen Körner oder Bell. Also finde ich nicht schön.
Ja, nein, das klingt auch schmerzhaft, je nachdem, wo einem der Hagelbau bereicht. Aber um jetzt nochmal zurückzukommen, also ich finde zivilisatorischen Fortschritt, da kann man ja häufig diskutieren, ist ja wirklich nötig, muss es sein, dass man mit Besteck essen, ich meine, why not? Aber also, die warme Dusche, finde ich, ist eine von diesen Erfindungen, die das Leben doch bedeutend besser machen. Und es gibt wirklich einen Moment, nein, zwei. Erstens, wenn der Warmwassertank aufgebraucht ist, dann muss man auch kalt duschen. Und die andere ist schon, wenn es so wahnsinnig heiß ist, dass man das Gefühl hat, man verglüht jetzt, dann okay. Aber alles andere, dort fehlt mir, ich weiss nicht, wahrscheinlich bin ich nicht naturverbunden genug, um mich da irgendwie in der Kälte zu spüren. Nein, nie im Leben würde ich kalt duschen. Freiwillig. Wirklich.
Gut, das ist
kein Grund.
Eben, für mich ist es ein Ritual geworden, mittlerweile. Mhm. Aber ich will da auch nicht irgendwie Werbung dafür betreiben.
Ja gut,
mir tut es gut. Was man nicht machen sollte, ist, wenn man es nie macht und heiß hat und schwitzt, dann gehen kalt duschen.
Das würde ich jetzt machen.
Als einmaliges anekdotisches Ereignis. Weil dann setzt das bei uns gefürchtete Nachschwitzen ein. Wenn man es nicht gewöhnt ist, der Körper reagiert nachher auf die Kälte, indem man
ist das so?
Sich schützt. Ja, das ist der Versuch vom Körper in der Kälte eigentlich das auszuregulieren, indem man Wärme produziert, noch mehr Wärme.
Und du nicht musst dann den Körper umgewöhnen.
Apropos Besteck zum Essen. Macht sehr Sinn, da bin ich einverstanden. Wenn man überlegt, wer mit Stäbli isst, also in Asien isst man vielfach mit Stäbli, woher das die Rechtfertigung kommt für die Arbeitsutensilien, weil man hat noch nie irgendwo auf dem Acker einen gesehen, der mit zwei Billardstöcken dort rumstochert, wenn er den umgraben will. Dann hat man mindestens eine Mischgabel.
Das ist eine berechtigte Frage. Gleichzeitig muss ich sagen, habe ich ja vor einem Jahr, ja, ist fast ein Jahr her, Tokio, Olympische Spiele gelehrt. In einem von den letzten Tagen, kurz vor dem Heimgehen, noch überlegt, was könnte ich eigentlich mit heimnehmen. Und in den meisten Fällen grosse, teure Gegenstände sind ja dann schwierig, da gepäckstechnische Limiten. Und dann gefunden, wieso eigentlich nicht Stäbli? Und dann bin ich dort in so einem grossen, ich weiß nicht, das war wahrscheinlich der Globus von Tokio gewesen, irgendwie so. Und die haben tatsächlich in der Kucheabteilung natürlich dann ganz viele verschiedene Stäbli. Und dann kannst du sie so in die Hand nehmen, kannst sie probieren. Und dann ist einer gekommen, der dort geschafft hat. Dann hat mir erklärt, ja, die sind noch gut, die sind noch gut. Hat mir dann die Türen eher versucht zu geben und so. Aber für einen Westler wie mich sind wahrscheinlich die sowieso viel besser. Und hat mir dann erstens gezeigt, wie man die Stäbli richtig hat. Die haben also viel zu weit vorne gehabt. Und sie haben dann schon so ausgefräsete Löcher oder so Einbuchtungen gehabt für die Fingerkuppen, dass der Amateur, den ich offensichtlich bin beim Stäbli essen, dann schon weiss, wo die Finger hergehören. Ja, dann im Stolz hat mir das dann nicht zugelassen. Dann doch ein paar normale Stäbli, Mittelklasse-Stäbli gekauft. Aber möglicherweise gibt es Leute, die, das möchte ich da damit sagen, erstens mit Stäbli sowieso geschickt essen können. Und wer weiss, wenn man denen auf dem Feld zwei Billardstöcke wird geben, mit ein bisschen Übung und gewusst wie, würde ich jetzt nicht unterschätzen.
Das doch 2-3 Quadratmeter herbringen in 4-5 Stunden.
Ja, ich meine, so eine Mischgabel ist jetzt auch nicht das effizienteste Werkzeug ever, oder?
Also, aber sicher in der Agrarwirtschaft als Werkzeug effizienter als ein Billardstock, wo ja eigentlich das Gö ist.
Du könntest recht haben, aber vielleicht haben wir ja Hörer, die sich auskennen mit Landwirtschaft und Ackerbau und Billardstöcke. Schreibt uns doch dino.kessler.ch, was eure Meinung ist, mit was also man sonst noch Dachen umgraben könnte. Ist das, was ist das? Landwirtschaft Today, der Podcast? Oder wo bin ich da reingeraten?
Agrarwirtschaft mit Billardgö. Also nicht einmal der Snookerkönig Ronnie O'Sullivan, der beidhändig oder auf beide Seiten kann schlagen, würde auch Profit daraus ziehen.
Vorhand und Rückhand.
Mit seinem Gö würde auf dem Herdöpfelacker rumstochern.
Ich würde gerne sehen, aber da ist sich der Herr O'Sullivan wahrscheinlich nicht zu Unrecht schade dafür.
Ich nehme es an.
Komm, wir reden über Sport. Jetzt.
Jetzt wird es ernst.
Ja.
Stanley Cup.
Im Wetter angemessen. Das ist der Witz, den man immer machen muss, wenn nach dem März Eishockey gespielt wird, muss man immer sagen, logisch, Eishockey-Wetter. Wer da damit gemacht? Können wir inhaltlich schwätzen. Zwei Matches durch in der Stanley Cup-Finale-Serie der NHL zwischen Colorado und der Tampa Bay Lightning. Bis jetzt für einigermaßen einseitige Veranstaltung, zwei Siege für Colorado Avalanche. Ich habe mir am Sonntagmorgen noch einmal den Match angeschaut, der in der Nacht auf den Sonntag stattgefunden hat. Ein 7-0 von Colorado. Und ich frage mich jetzt schon, wie zum Teufel soll da der Gegner noch in die Serie zurückkommen?
Fragt man sich tatsächlich, ja, wenn man gesehen hat, wie überlegen das Colorado war. Wobei man lässt sich dann gerne täuschen vom Ergebnis 7-0. Tönt wahnsinnig einseitig. Ist es bis zu einem Punkt auch gewesen. Nur das Resultat ist dann nicht mehr repräsentativ, weil die eine Mannschaft dann sagt, ja gut, also wenn wir jetzt da noch Energie verschwenden, um das Resultat irgendwie noch schön reden oder schön schminken, Resultatkosmetik, sagt man, dann bringt eigentlich nichts mehr. 7-0 müssen sie mitnehmen, aber Tampa zeigt mindestens mal gegen die Rangers, dass so einen Rückstand könnte drehen können. Die Mannschaft hat so einen gewissen Punkt, wo sie entweder wieder kommt oder nicht. Bis jetzt hätte sie das immer hergebracht, mindestens mal in den letzten beiden Jahren selbstverständlich, dass sie so einen Fehlstand können korrigieren. Und dann hast du dann sofort das Gefühl, die sind fast nicht mehr bezwingbar. Denn. Aber es braucht so wie ein Signal. Man sieht es dann gegen die Rangers. Es war der Kutscherow, der plötzlich auftritt hat, die Federn in die Hand genommen hat. Kutscherow, russischer Stürmer von Tampa Bay. Steven Stamkos, der Captain. Der Goalie, eigentlich in den letzten Jahren der verlässlichste Best-Playoff-Goalie gewesen, was in der NHL gibt. Die ersten beiden Match, mindestens mal im zweiten Spiel, hat er ein paar Goal kriegt, 7-Hole-Schüsse von Verteidiger, rechtsschüssende Verteidiger Makar und Manson, wo er unten durchgelassen hat, hat er vorher nicht gekriegt, aber vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass daheim Korrektur möglich ist, so wie es gegen die Rangers geschafft haben. Sieht im Moment nicht so aus, muss ich selber auch sagen, dass das wirklich noch auf die andere Seite kippen könnte, aber es braucht so wenig, bis die so eine Mannschaft dann wieder im Griff haben. Nur die Rangers sind nicht Colorado. Colorado sind nicht Rangers. Binsenweisheit. Also die Avalanche, die wirken unwiderstehlich im Moment. Also da müsste man sich fast auf einen Tipp rauslassen, wo man selber gar nicht begründen kann, wenn man sagen würde, doch, die schaffen das noch.
Also was, es drängt sich ja irgendwie der Wortwitz oder der Kalauer mit den Lawinen auf, der wirklich unaufhaltsam wirkt bei den Avalanche. Ja, das ist ja so. Was jetzt spannend wird, zu sehen, das muss der John Cooper gesagt haben, vor dem zweiten Spiel, Trainer von Tampa Bay, hat davon geredet, dass es eigentlich für unmöglich hält, dass Colorado in der Lage ist, überhaupt das Tempo durchzuziehen, das man mit seinen ersten beiden Matches an den Tag gelegt hat. Es hilft natürlich, wenn gerade am Anfang jetzt im ersten Spiel 2 Goal geschossen, im ersten, dritten, im zweiten 3, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also wenn halt dann wirklich nicht nur Überlegenheit fabrizierst mit einen relativ hohen Energieaufwand, sondern eben dann das auch noch in Goal ummünzt und dementsprechend ja, im Gegner das Leben noch mal ein bisschen schwerer machst. Ich glaube, Tempo abschreiben dürfen wir schon nicht. Eben, du hast gesagt, der Wasilewski, der Goalie, hat am Sonntag sein 100. Playoff-Match gemacht. Ist der zweitjüngste Goalie, irgendwie nach dem Patrick Roy, glaube ich, der das geschafft hat. Dort ist auch genug Routine rum. Ich habe mich dann noch gewundert, warum man ihn nicht irgendwann auswechselt und sagt, nimm dir doch jetzt ein Drittel Pause. Gut, dann hat der Brian Elliott rein müssen, der mittlerweile einen sehr grauen Bart hat, wie ich auf der Spielerbank dann festgestellt habe. Und gestaut, dass der noch in der Liga ist, aber gut für ihn. Er hat aber eigentlich recht gemütlich eingerichtet gewirkt dort auf dem Bänkchen.
Ja, er hat den Eindrucker
weg.
Bring mich doch jetzt schnell noch.
Ich kehre das noch, ich reisse das noch um. Ich glaube auch nicht. Also für ihn hat es, glaube ich, gestummen so. Aber ja, am Ende des Tages, eben die Mannschaft ist routiniert. Kutscherow hast du erwähnt, wo man das Gefühl hat, nie Stress auf dem Eis. Also auch jetzt nicht. Wahrscheinlich stressen auch nicht, dass man 0-2 hinten ist in der Serie. Die wissen eigentlich, was sie machen müssen. Aber ich glaube, jetzt der dritte Match, ja klar, es sind 0-3 hinten, klar, aber der wird entscheidend sein, auch wie, wie das Spiel sich irgendwie entwickelt nachher. Also ob Tampa da einen Weg findet, Colorado in irgendeiner Form zu bremsen und eigentlich das Spiel dazu zu bringen, dass weniger passiert. Also je weniger Action das es gibt, desto mehr müsst ihr das eigentlich in die Karte spielen.
Ja, vielleicht ist es auch einfach so, dass es der Avalanche wirklich den optimalen Leistungszustand erreicht hat, wo es vielleicht einmal in 100 Jahren gibt, Sportarten übergreifend, wo alles zusammenpasst, jeder Spieler genau dann in der besten möglichen Form ist. Also wenn man dem McKinnon zuschaut, wie der Schlittschuh läuft, der Makar hin, der Verteidiger, Nico Schirmo plötzlich Goal schiesst am laufenden Band und ein Haufen hervorragende Spieler rund um dem Feld noch der Kadri, also da wäre noch mehr möglich. Ich glaube, es braucht wirklich Signale. Die müssen wirklich versuchen, und das ist auch wieder eine Phrase der Escherei. Natürlich müssen sie versuchen, einen Match zu gewinnen. Aber wenn sie das herbringen, die einmal aus dem Rhythmus zu stampfen, dann ist es wieder möglich nachher. Weil, eben, man darf nicht vergessen, die Lightning-Jungs, die sind zweimal Meister gewesen. Jetzt eine gewisse Übersättigung vielleicht irgendwann einmal ein Faktor spielt und sagt, ja gut, komm, wir haben es jetzt zweimal geschafft. Die sind jetzt einfach besser. Das ist menschlich. Dort ist dann der Trainer gefragt, um das eben wieder herzubringen, dass das eben nicht so ist. Und man sieht, jetzt ist man nochmal im Finale gekommen, so eine Chance kriegst du wahrscheinlich auch nicht so schnell wieder. Darum, dass man dort nochmal Energie investiert und versucht, alles Mögliche zu machen, um eben die Lawine doch noch aufzuhalten, das kann ich mir gut vorstellen. Und ja, Macht vom Heimspiel, einmal spielt es eine Rolle, einmal nicht. Ich glaube, dem dürfen wir nicht zu viel.
Wobei natürlich schon noch, aber jetzt, schon noch schon, die Frage sich aufträgt im Fall von Colorado, Denver, sehr hoch gelegen, dann möglicherweise nochmal ein stärkerer Heimvorteil kann sein, rein leistungstechnisch, weil es einfach mit dem Körper schon einen Unterschied ausmacht, ob man auf Meereshöhe ist und sich das gewöhnt ist, wie Tampa logischerweise. In Florida oder eben die aus den Bergen.
Mile High City. Ja, dann ist aber der Vorteil für die, die eigentlich immer da oben sind,
weil
die mit dem Sauerstoffreichtraining, wenn sie ins Flachland aber gehen, bei uns wäre das Davos, wo irgendwie auf Zürich kommt, dort sind es, der Avalanche, glaube ich, ungefähr vergleichbar, 1600 Meter, Mile High City, 1600 Meter ist ungefähr Davos, nur Meereshöhe haben wir nicht.
Denver ist einfach ein bisschen schöner als Davos, das ist der andere Unterschied. Also Stadt ist schon ein bisschen lässiger als Davos, oder?
Ja.
Gut.
Absolut.
Hätten wir das auch noch geklärt?
Hätten wir das geklärt? Verlieren wir das Thema wechselnd den Belag, würde ich sagen.
Unbedingt. Die Temperaturen angemessen, ich würde sagen, aber stimmt eben gar nicht. Es war 12 Grad in Montreal am Wochenende bei der Formel 1. Also während wir fast zerflossen sind, ist das ganze Wochenende, also das Qualifying, auch eine relativ feuchte Angelegenheit gewesen am Samstag. Gestern hat man wahrscheinlich sich einigermaßen vernünftig können bewegen. Ist einiges los gewesen im GP von Montreal. Charles Leclerc hat sich aus der letzten Reihe startend nach dem Motorenwechsel führen gekämpft, aber nur bis auf, was ist es, Platz 5, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die zwei selber Punkte, 10 Punkte immerhin. Wochenende, wo
ja.
Was gut war, schlecht war für die Formel 1.
Begeisternd.
Schon?
was nicht gut war, ist, dass der Ferrari offensichtlich nicht mitheben kann mit dem Red Bull. Nicht unbedingt auf eine Zeit die Runde, sondern eher, wenn es ums Gesamtpaket geht, Tempo, Renntrim, Standfestigkeit. Red Bull hat am Anfang ein paar Ausfälle gehabt wegen der Technik. Ferrari hat sie jetzt. Das ist, glaube ich, eher nicht günstig, wenn sie jetzt hast, weil die Entwicklung deutet auf eine andere Seite. Also wenn du Probleme hast, kannst du sie ausmerzen. Dann bist du gut dran. Wenn du am Anfang kein Problem hast und plötzlich hast du sie und bringst sie nicht mehr weg, ist es eher schwierig, weil der Rückstand jetzt in der Weltmeisterschaft 49 Punkte, also sind fast 2x 25, zwei Siege. Und irgendwann greift dann die Verzweiflung wieder um sich, weil Ferrari ist ganz klar bei dieser Leidenschaft, dann wird es schnell mal hysterisch nachher, wenn es nicht klappt, oder? Es wird ausgerufen und alles hinterfragt. Dabei hat Ferrari einen riesen Schritt vorwärts gemacht im Vergleich zu der letzten Saison mit der technologischen Wende, die man gemacht hat, mit der Regelrevolution, dass da noch nicht alles hundertprozentig verhebt. Ist irgendwie schade für Ferrari, aber es macht auch Sinn. Nur hat man gesehen, dass Sainz hat mit dem Verstappen können mitheben am Schluss. Wie fest, dass der Verstappen sich müssen wehren, denn er war hinten dran gewesen. Ja, aber wirklich eine Chance, um ihn zu überholen, hat er nicht gehabt.
Ja, also ich würde da schon noch mal wieder reingrätschen. Ich meine, klar kann man sagen, eben, Ferrari ist jetzt wieder da, ist man vor einem Jahr nicht gewesen, weiter weg. Eigentlich an einem Ort, wo man sich selber nie sieht, auf Seite von Ferrari. Gleichzeitig, wenn nicht jetzt, ist die Chance so richtig gut, um tatsächlich vorne ein bisschen Alarm machen. Mercedes immer noch dran, sich zu finden. Das hat jetzt das Wochenende schon wieder besser ausgesehen. Hamilton auf dem Podest. Beide Mercedes in der Top 4. Also dort sieht es eigentlich ja für einen Moment so aus, als ob man halbwegs Kontrolle gefunden hat, dass man irgendwie sich dem Problem langsam aber sicher annähert. Ich bin gespannt, wie es dann aussieht, wenn man in Silverstone fährt in zwei Wochen, wo ja, dann möglicherweise alles wieder anders ist, aber für einen Moment kann man bei Mercedes wahrscheinlich ein bisschen positiver in die Zukunft schauen. Die Frage ist schon, wie lange ist der Platz sozusagen frei? Top 2 Teams. Und dass Ferrari jetzt nicht in der Lage ist, das auszunutzen, ja, das weiß nicht, ob man das so entspannt kann anschauen kann und ob es nicht doch eben richtig ist, ein bisschen, du sagst hysterisch, ja, ein bisschen nervös zu werden, zu sagen, okay, das wäre jetzt unsere Gelegenheit, jetzt sind wenigstens die anderen mal weg. Und jetzt ist man doch eben 49 Punkte, das ist schon, es muss viel passieren, glaube ich, dass Ferrari da noch einmal sich angetastet in Person vom Leclerc. Gut, kannst du sagen, einmal Verstappen nochmal das Gleiche, wie es jetzt im Leclerc passiert ist, dann gewinnen und dann, ja, es geht noch lang, das ist klar. Aber gut, eigentlich ist es eine goldige Chance diese Saison.
Ja, wenn man jetzt mal nur vom WM-Kampf bei den Fahrern redet, ja. Ich meine, der Perez, Checo Perez hat auch einen Ausfall gehabt, das Getriebe verjagt, glaube ich. Das Auto müssen abstellen. Also das kann immer noch wieder vorkommen. Nur eben, beim Verstappen ist es am Anfang von der Saison vorgekommen, Bahrain, wo er nicht müssen aufgeben. Jetzt verhebt er bei dem. Also die Konzentration auf den Nummer 1 Fahrer, da wird immer behauptet, das findet nicht statt, beide werden gleich behandelt, das ist einfach nicht wahr. Das ist auch nicht im Interesse von einem Team. Also wenn irgendwo die Energie, die Ressourcen musst bündeln, dann bündelst du sie dort, was am meisten Sinn macht, und das ist immer der Nummer 1 Fahrer. Dass der andere ein bisschen benachteiligt ist, auch nicht im groben Sinn, das ist völlig logisch. Dass der Leclerc den Motor wechselt, das gibt es einfach. Also, eben, wenn du dann wirklich zurückschaust, die Weltmeisterteams von den letzten Jahren, die sind vor allem wahnsinnig zuverlässig gewesen und eben auch wahnsinnig schnell. Und das in eine Balance zu bringen, das ist die Kunst von der besten Teams. Das ist immer schon so gewesen in der Formel 1. Und da ist Ferrari eigentlich nur dort wirklich zuverlässig gewesen, wo der Michael Schumacher die Federn in der Hand gehabt hat. Und dort eben von Grund auf etwas aufgebaut hat, wo alles miteinander harmonisiert hat. Dort hat man aber auch technischen Direktor gehabt mit dem Ross Brawn, wo die Gesamtaufgabe gesehen hat und nicht nur einzelne Bereiche von dem Rennstall gestraft hat, sagen wir es so.
Ist schon eine Weile her. Wenn man
geschwind ist schon eine Weile her, ja.
Bei Schumi willst du bleiben. Mhm. Am Samstags Qualifying habe ich gesehen, Mick Schumacher 6. Und dachte, ah, gut für ihn, gesehen Magnussen 5. Schon wieder der Teamkollege vorne dran, einigermaßen brutal. Was hat sich geändert für den Mick das Wochenende?
Ich würde sagen, gefühlt hat er einen Schritt vorwärts gemacht. Erstens einmal eine gute Leistung im Qualifying, wie du gesagt hast. Und dann hat er Pech im Rennen, dass ihm auch Antrieb etwas schief gegangen ist. Das Auto hat man abstellen. Irgendwo ist der Gesamteindruck einfach nicht überzeugend besetzt. Man hat den Magnussen, der vor ihm ist. Das ist eigentlich nicht die Idee bei dem jungen Fahrer, der vorwärts kommt. Dass nicht der Teamkollege dauernd schlägt. Irgendwann muss einfach mal etwas kommen. Je länger das dauert, glaube ich, auch für ihn, dass dann Psychologie wieder eine Rolle spielt, schafft es nicht, an dem vorbeizukommen, selbst wenn wir gut sind. Wenn er dann einmal in Punkt fährt, wäre es ganz wichtig, dass er die Punkte holt oder dass er mehr Punkte holt als der Magnussen. Und er nicht irgendwie die 2 Giga spielt, der Magnussen wird 5, dann holt so viele Punkte und er wird 9, dann holt 2 oder irgend so etwas. Das wäre dann für ihn persönlich zwar lustig, weil er die ersten Punkte hat, bringt ihn aber auch nicht weiter.
Gut. Ein anderer hat versucht weiterzukommen, indem er den Sommer den Arbeitgeber wechselt. Man switchen zum Fußball, da wird, ja, geshootet wird eigentlich im Moment nie. Wahrscheinlich irgendwo.
Immer irgendwo
geshootet. Ja, natürlich. In der MLS, genau, doch. Stimmt, man sollte irgendwann mal ein MLS-Update machen.
Ja, wenn der Böhni dann wieder
rum ist. Chicago Fire, da wird es schon irgendetwas geben zu besprechen. Nein, jetzt ist der Transfersommer so langsam am Aufwärmen. Die ganz grossen Namen, Haaland, haben wir gesehen, schon gewechselt. Und jetzt ist die Sadio Mané-Saga scheint auch ein Ende gefunden zu haben.
Zum FC Bayern.
Von Liverpool zum FC Bayern. Langs hin und her mit Verlautbarungen aus Nationalmannschaftsnähe von Mané. Er will unbedingt weg. Er hat es in Liverpool gesehen, dass in München sei besser. Ist es das?
Ich verstehe, es gibt auch nur eine Motivation für so einen Wechsel, und das ist, wenn der Vertrag wahnsinnig gut dotiert ist. Aber die Bundesliga hat ja keinen finanziellen Vorteil gegenüber der Premier League. Darum, vielleicht war der Mané auch frustriert in Liverpool, irgendwo auf seiner Position an anderen Spielern nicht vorbeikommt. Lustig ist die Äußerung von Dean Saunders, der gesagt hat, der Mané, Dean Saunders, ehemaliger Liverpool-Spieler, gesagt hat, Mané ruiniere so seine Karriere. Das finde ich fast ein bisschen drastisch. Also, der FC Bayern ist ein Club mit globaler Ausstrahlung. Jetzt vielleicht nicht gerade die gleiche Ausstrahlung, wie die Premier-Clubs haben. Wenn man an den grösseren Umfang denkt von der Bedeutung des Fußballs. Aber immerhin, erst kürzlich hat die Champions League gewonnen. Also, dass er dort seine Karriere ruiniert. Interessant ist die Begründung dafür, dass nämlich der FC Bayern E-Meisterschaft holt und jedes Spiel 5-0 gewinnt. Das finde ich noch interessant. Das ist die Wahrnehmung von einem, der auf der Insel lebt und den deutschen Fußball so einstuft.
Ja gut.
Das ist natürlich nicht ganz unbegründet.
Also wer aufgepasst hat, hat mitbekommen, dass Bayern 10-mal nacheinander deutscher Meister geworden ist. Das denke ich mir jetzt nicht so eine mutige Prognose.
Nein. Darum, von dem her nachvollziehbar. Also beim FC Bayern dort fehlt einfach Konkurrenz. In der Liga, das ist klar. Die Frage ist nur, wie ist das? Dort kann der Sadio Mané nichts dafür. Wieso entscheidet er sich aber ausgerechnet für den Wechsel? Ist es nur das Geld? Das kann ich mir nicht vorstellen. Frustration, der hat sicher auch irgendwo Zugang gefunden zu einem anderen Premier League Club, wenn er unbedingt hat wollen, dort bleiben.
Ja, also ich würde jetzt fast annehmen, dass er sich der Arbeitgeber mehr oder weniger kann aussuchen kann. Das Problem, denke ich mir jetzt nicht riesig zu sein, bei ihm eine erstklassige Adresse zu finden. Spannend an der Begründung von Herrn Saunders ist ja noch, dass er mit dem Philippe Coutinho und dem Jorginho Wijnaldum zwei andere Liverpool-Spieler, ehemalige Liverpool-Spieler erwähnt, die gegangen sind und dann irgendwo in der Anonymität ist das falsche Wort, aber halt doch nicht mehr ganz auf dem Spitzen-Level nachher gewesen sind, wo sie gelandet sind. Oder mindestens nicht mehr ganz an das Rendement hergekommen sind. Auf Barcelona wechseln ist grundsätzlich hat schon dümmere Ideen gegeben. Für einen Mané, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist gar nicht so dramatisch. Also klar, du bist weg aus der Premier League. Vielleicht ist das, also wenn er sagt, die besten Jahre von deiner Karriere, also der Mann ist 30 das Jahr, Jahrgang 92, kann man auch sagen, vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn der Körper nicht am Wochenende malträtiert wird und dann unter der Woche noch im höchsten Mass, sondern vielleicht, eine dritte Stufe weniger intensiv, wenn sie in der Bundesliga halt dann eben gegen gegen Mannschaften geht, die deutlich unterlegen sind. Und wenn man sich anschaut, also Mané hat ja einen prominenten Vorgänger mit Ribéry und Robben, die einem in Sinn kommen. Offensivspieler, die bei Bayern eine Karriere hatten oder ein Teil, ein Kapitel von ihrer Karriere geschrieben haben, wo man jetzt im Nachhinein nicht sagt, okay, ja, die haben eigentlich eine gute Karriere gehabt und dann sind sie zu Bayern, sondern das ist Teil von ihrem Vermächtnis geworden. Also jemand, der jetzt Bayern nicht besonders sympathisch findet, muss ich gleich eine Lanze brechen für einen Club, der dann eben am Ende des Tages gleich in der Lage ist, auch europäisch weit vorne mitspielen. Und für Bayern ist es natürlich ein Coup, das muss man vielleicht auch noch sagen. Also, der Mané in die Mannschaft überzukommen, mit dem ganzen Wirbel um Lewandowski herum. Also, man hat jetzt immer mindestens mal PR-mässig die Wende geschafft, selbst wenn jetzt der Lewandowski weg ist, irgendwann im Juli, kann man sagen: Ja, gut, schaut, der nächste ist schon da. Und wer weiß, vielleicht ist es auch ein Argument, dass der Lewandowski sagt: Jetzt überlege ich mir es doch noch einmal. Ist doch nicht so schlimm da.
Hast du das Gefühl, dass das möglich wäre, dass der Lewandowski noch auf das zurückkommt? Und will man das überhaupt? Ich glaube, das ist schon
vielleicht
so viel Geschirr zerschlagen worden mittlerweile von Lewandowski, der behauptet, dass zu viel passiert. Was ist denn passiert? Also, man hätte ihn einfach aber gehen du noch. Also, da muss ja mindestens einmal die Ablösesumme dementsprechend, was man sich vorstellt. Oder? Und Barcelona ist mehr oder weniger gleich klamm wie ich. Also, ich könnte mir den Lewandowski nicht leisten, muss ich ehrlich sagen. Obwohl bei mir im Haus ein Lewandowski wohnt schon.
Ah, liebe Grüße.
Landsmann vom Bayern-Stürmer. Ich werde es gerne ausrichten, ja. Das muss ja, das will man dort wieder das Tafelsilber verscherbeln irgendwie in Barcelona, wenn man versucht irgendwie zwanghaft, krampfhaft zu Geld zu kommen, dass man es direkt wieder ausgeben kann. Ich weiss nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich glaube, der Lewandowski, der hat ganz gut funktioniert in München mit all den Gestalten, die rundherum ihm eben auch zugetragen haben. Müller zum Beispiel, kongenialer Partner. Aber eben dann schon in der polnischen Nationalmannschaft hat der Lewandowski ab und zu schon das Goal geschossen, aber wirklich irgendwo hingebracht hat er die Mannschaft nicht. Darum, ob dann der Lewandowski tatsächlich in Barcelona auch so funktioniert. In Spanien wird dann doch wieder ein anderer Fußball zelebriert als in der Bundesliga. Frage mich jetzt nicht, was Vereine, weil dann muss ich da einen Knopf drehen und abstellen. Aber ob denn das sich tatsächlich auszahlt? Also dort wäre ich vorsichtig, wenn ich in Barcelona etwas sagen hätte. Und genau darum habe ich wahrscheinlich nichts zu sagen dort.
Nichts zu sagen hast du auch im Schwingen. So viel ich weiss, außer du verzeihst mir jetzt das Gegenteil. Aber es geht am Wochenende am Schwarzsee. Ist drunter und drüber gegangen. Einmal mehr. Das zweite Bergfest im Folge nach dem Stoss, was ja schon ziemlich, sag jetzt mal, turbulent war, was gewisse Einteilungsentscheide dort, vor allem, das ist zum Schlussgang Einteilung gegangen, angegangen ist. Jetzt ist es um ein Resultat gegangen, das nicht gegeben worden ist. Wir reden vom Duell von Joël Wicki gegen die Freund Willi Ledermann.
Willo.
Gewisse Insider nennen ihn auch Michi, aber das muss irgendwie ein Fehler sein.
Schon wird man aufgehängt.
Es wird einem links und rechts um die Ohren gehauen, wo die Kampfrichter das Resultat nicht gegeben haben. Wicki hat Ledermann eigentlich auf dem Rücken gehabt. Das hat man nachher gesehen. Haben auch die Fotos von unserem Kollegen Sven Thomme eigentlich beleidigt vom Blickfotografen, der vor Ort war. Und jetzt wird tatsächlich diskutiert, also es sickert so durch aus ESV-Kreisen, dass es mindestens Leute innerhalb des Verbandes gibt, die sich das gut vorstellen können, dass man tatsächlich sich auch einen Videoschiedsrichter zuleitet im Schwingen. Vorstellbar?
Bitte nicht.
Wieso
nicht? Also vorstellbar ist alles, aber ich rate stark davon ab, mit den Erfahrungen, die man hat im Fußball, im Hockey. Wenn schon, dann lieber noch ein paar Jahre warten, bis das perfektioniert hat, das System. Weil irgendwo durch merkt man jetzt überall, dass dann die gleichen Leute entscheiden, die jetzt die Fehler machen. Die entscheiden sich dann nachher zum Teil auch falsch, obwohl sie Bilder haben, die sie nachverfolgen können, was genau passiert. Ich weiß nicht, entweder sagt man Schwingen, das gehört dazu, dass es eine Fehlentscheid gibt, das führt zu Kontroversen, das gehört auch dazu. Ich glaube, die Diskussion hat es früher auch schon gegeben bei Schwingfestern, wo keine Fernsehübertragung hatte. Hast du das die einen gesagt, und der ist doch drinnen gewesen. Und die anderen sagen, der ist nicht drinnen gewesen. Ich glaube, das gehört ein bisschen dazu. Wenn man jetzt den Schwingsport auch noch mit dem, durch die Warmangel dreht, sage ich bald. Wo führt denn das hin? Also, die Schwingfeste dauern jetzt schon vom Morgen um 4 Uhr bis am Abend um 8
Uhr. Das leicht überspitzt formuliert.
Leicht überspitzt, ja. Als Zuschauer sehr angenehm, da kannst du um 9 Uhr kommen, wenn du willst. Gut, die Puristen, die
hocken. Das passt, excuse.
Ja, gut, geht auf keinen Fall.
Das ist der Highlight.
Salamibrettchen mitnehmen für den Morgen. Ich finde, das gehört nicht zum Schwingen. Da muss man sich einfach bewusst sein, dass man das muss hinnehmen muss. Außer man sagt, der Schwingsport ist mittlerweile so professionalisiert, dann muss man aber den anderen Schritt auch machen und sie Einnahmen generieren lassen, wo es nur geht. Dann sollen es Profis sein, dann okay. Aber solange man sich noch quasi mit einem Amateursportstatus schmückt und dann der Wargo einführen, weil man dann sagt, gut, dann müssen wir aber auch alles überprüfen können, dann stimmt für mich Gott oder stimmt die Rechnung nicht mehr. Muss ich sagen.
Man müsste wahrscheinlich überlegen, was dürfen wir noch alles überprüfen, oder? Das wäre dann der nächste Schritt, den man muss anschauen muss. Also grundsätzlich, dass man sagt, ist er unten gewesen oder ist er nicht unten gewesen? Und wenn man es klar sieht, wieso soll man das nicht können korrigieren? Ich frage mich einfach, ob das auf dem Schwingplatz, ja, die technische Umsetzbarkeit, das muss dann irgendwie noch gewährleistet sein innerhalb von nützlicher Frist. Zwar werden die Schwingfeste auch gestreamt oder übertragen oder also in irgendeiner Form sind sie elektronisch zugänglich, aber bis jetzt, das Schwingen hat jetzt nicht unbedingt glänzt, damit dass man gesagt hat, eben, wir wollen, also es gibt keine digitale Anzeigetafel zum Beispiel. Das kann man gut finden oder schlecht, aber es ist einfach so. Also von mir aus dürfte man durchaus im Jahr 2022 im zahlenden Zuschauer in der Arena oder wo auch immer auf dem Schwingplatz schon zumuten, dass man irgendwie den aktuellen Stand einblendet und nicht immer noch für einen Franken verkauft, ausgedruckt auf Papier. Auch wenn das selbstverständlich eine Einnahmequelle für einen Veranstalter kann sein. Aber ja, also ja. Dort, aus meiner Sicht dürfte man da ein bisschen mit der Zeit gehen. Ich fände es eine sehr begrüßenswerte Weiterentwicklung, wenn man sich tatsächlich konkret, und um das sollte es beim Videobeweis immer gehen, ja, in allen Sportarten, kann darum bemühen, dass man die klaren Fehlentscheide rausbekommt. Dass eben, ob denn jetzt Schwinger XY den Griff nur halb gefasst hat oder nicht im entscheidenden Moment vom Schwung. Ich finde, das muss man nicht nachschauen. Das muss der Kampf richtig sehen. Sonst ist es ein falscher Tatsachenentscheid. Aber wenn wir sagen, 2/3 von der Schulterpartie müssen im Sagmaul sein, wenn ich das auflösen kann, dann finde ich, sollte ich das machen. Weil, auch wenn das natürlich mindestens offiziell Amateure sind, ein paar von denen, schwingen ja während der Saison dann schon ziemlich professionell. Aber wenn alle noch irgendwo einen Job oder ein Studium oder so haben, irgendwo geht es dann schon um Sponsorengelder, kannst jetzt lachen, aber um die Preise, die es am Schwingfest gibt, da geht es doch auch um ein paar Franken. Also
Skischuhe, TÜV.
Der lebige Preis, der ist ja dann meistens etwas wert und man muss den ja nicht mit heimnehmen. Also man kann auch den Geldwert von dieser Kuh, von Muni oder von was auch immer haben. Also das ist dann schon auch ein Sümmli, wo ja, möglicherweise in der Haushaltskasse sich gut macht. Und wenn man den Gegner geschlagen hat, so wie der Joel Wicki, der Ledermann am Wochenende, ja, hat man es eigentlich auch verdient.
Aber wo setzt man denn den Hebel an? Ich meine, die Auswirkungen sind ja in alle Richtungen möglich. Also wenn du einen kleinen, weiß ich was, Teilverbandsfest,
faire Frage,
keine Ware hast und dann verpasst einer dort irgendeine Auszeichnung und kommt zum Beispiel in einen eidgenössischen und hat so nicht die Chance zum Schwingerkönig werden. Weil ein Fehlentscheid passiert ist, der ist dann weniger schlimm als der am Kantonalfest oder am Teilverband oder am grösseren Fest, am Bergfest zum Beispiel. Und dort hast du dann überall Kameras. Also der Aufwand wäre ja unglaublich. Also beim kleinsten Fest, oder sagen wir mal bei dem Kranzfest zum Beispiel, müsstest du jedes Kranzfest mit so vielen Kameras ausrüsten, dass jeder Gang auf jedem Platz, in jedem Detail kannst.
Nein, das ist nicht realistisch. Das
müsstest du aber machen können, oder?
Das wird nicht passieren, das ist klar. Das ist ja auch das grosse Problem. Also wenn man sich überlegt, im Fußball zum Beispiel, dass irgendwo ziehst du halt die Linie. Also, ob es jetzt unterhalb von der Super League ist, in Richtung Challenge League, ob es in der Bundesliga unterhalb von der zweiten Bundesliga ist, je nachdem mehr oder weniger Sachen, die man reviewen kann. Das ist jeder Sportart so. Ich würde im Schwingen sagen, sobald es um 2 Sterne geht, also wenn man, ich glaube jetzt so die die kantonalen, die würde ich weglassen. Aber Teilverbandsfest und Bergfest aufwärts. Eidgenössische Veranstaltungen. Warum nicht? Also sobald es wirklich ans Eingemachte geht, würde ich mich darum bemühen, dass wir da irgendeine Lösung finden. Und alles andere, ja, dort ist weiterhin. Also ich meine, im Fußball gibt es Drittliga abwärts, gibt es keine Linienrichter. Da sagt auch niemand etwas, ja, aber wer soll denn, da wird der Einwurf auch nicht richtig angezeigt, möglicherweise, weil es irgendein der Wirt vom Clubhaus macht, der dann genau die Seitenlinie steht. Das ist einfach so. Das ist dann der Unterschied zwischen mehr oder weniger hochkarätigem Sport. Das ist auch okay.
Ja. Ich bin dagegen.
Ich merke es, aber zu Unrecht.
Ja gut, was sagt der Philipp Leimbacher, Mike Genössisch, 2007 in Aarau, der spätere Schlussgang-Teilnehmer Stefan Fausch, ich weiß nicht, welcher Gang das war, wird heute noch diskutiert, ist doch drinnen gewesen, Wertung hat es nicht gegeben, mehrere in diesen Fällen, hörst du immer wieder, ich finde das ist zwar ärgerlich für die Betroffenen, aber irgendwo durch macht das die ganze Sache eben auch spannend. Gut. Diskussion hast du eh, die verlangen
sich dann einfach. Habe ich jetzt gerade
sagen. Ich finde es aber lustiger, so zu diskutieren, als wenn jedes Mal musst du den Wahr erwähnen, finde ich. Das ist schon zum Teil eine rechte Spassbremse. Je nach Sportart. Gut, je nach Sportart haben wir noch andere Probleme. Fußballtrainer haben nämlich das Problem mit ihrem Diplom. Das ist ziemlich schwer zu erlangen, heisst es. Mhm. Also bis du das Diplom hast, darfst du einen Superliga-Club trainieren zum Beispiel. Man kann eine Ausbildung geniessen, man muss einen Abschluss haben, während dem zum Beispiel ein Hockeytrainer das nicht braucht.
Ja.
Warum nicht?
Der Hockeytrainer?
Ja.
Das frage ich mich auch. Tatsächlich, warum? Also ich kann mir vorstellen, dass so viele Nordamerikaner im Hockey hast, wo dann die Regeln sowieso noch einmal anders sind, könnte ich mir vorstellen, dass es einfach auch fast nicht praktikabel wäre, eine einheitliche Ausbildung anzubekommen. In der Schweiz reden wir von der UEFA Pro-Lizenz im Fußball, die du musst haben, damit du einen Super League-Club trainieren oder mindestens musst du einen zugesicherten Ausbildungsplatz haben für den UEFA Pro-Lehrgang. Und ich finde das gar nicht so schlecht, dass man sagt, look, wir wollen gewisse Grundstandards einhalten. Es ist schwierig. Es mag relativ anspruchsvoll sein, dass man und gewisse Hürden geben und es wird nicht so einfach. Aber ganz grundsätzlich finde ich es schon richtig, dass man ein Diplom verlangt.
Schon.
Ja.
Ist das Qualitätsmerkmal nachher? Bis zu einem gewissen Punkt, dass einer weiss, wenn er die Töckeli muss aufstellen, wo die Pföstli herkommen, was ein 4-4-2 ist und so weiter, das können wir auch lernen. Die Frage ist, brauchst du als Trainer nicht mehr als das? Du brauchst gute Menschenkenntnis, psychologische Fähigkeiten, motivatorische Fähigkeiten, vielleicht, wenn es nötig ist. Musst gut können zuhören, musst deine Ideen können vermitteln und du brauchst gewisses Maß an Ausstrahlung, dass dir natürlicher Respekt entgegengebracht wird. So, all diese Sachen kannst du zum Teil lernen in einem I&S-Kurs oder was denn das auch ist, aber ich finde das das ist der bürokratische Weg. Man sichert sich so ab, dass eine gewisse Grundausbildung vorhanden ist, wo die am Schluss vielleicht gar nichts nützt. Im Ernstfall. Also einer, der 20 Jahre Fußball gespielt hat, ein Taktikfuchs war und vielleicht auch noch einmal eine Idee hat, vielleicht noch ein Visionär ist. Also der kommt sicher weiter als einer, der eigentlich mehr oder weniger den Ball hinten rausgeschwartet hat, Bogenlampen produziert hat und aber überzeugt ist, dass er der richtige Trainer ist, weil er 3-4 Kurse gemacht hat, wenn er weiss, wie das funktioniert, wenn ich den Steilpass spielen muss. Also ich glaube, wie ist denn das zum Beispiel mit dem Klopp, hat der müssen einen Kurs absolvieren? Die haben ja auch Lehrgänge beim DFB.
Gut, ja gut, der hat auch Bogenlampen hinten rausgeschlagen zu seiner aktiven Zeit, oder? Innenverteidiger gewesen und auch eher grobmotorisch unterwegs.
Ja.
Dann zum Spielertrainer befördert und dann parallel, also aber du musst, wenn du in Deutschland etwas willst, längerfristig, also du kannst es berufsbegleitend machen, wie es in der Schweiz auch der Fall ist, aber früher oder später, ja, musst du die UEFA Pro Lizenz, also wie die Deutschen so schön sagen, den Fußballlehrer,
musst machen.
Musst irgendwann haben, ja.
Und sonst wirst du Wirt.
Sonst wirst du möglicherweise Kioskbesitzer, sind auch Fußballer früher geworden, oder? Ist echt schade, ist die Zeit vorbei. Dass man sich irgendwie so Ende Karriere langsam überlegt hat, vielleicht noch der letzte Wechsel, der dann schon der Kiosk inklusive war, irgendwie ein Vertragsbestandteil, eine Geschichte irgendwo aus dem Ruhrgebiet. ich weiss nicht. Also man kann natürlich schon sagen, ein bisschen platt, eben die Töckchen aufstellen, dass für das Musik kein Kurs, es geht ja dann schon um mehr. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass gerade im Sport, wo dann zum Teil schon sehr traditionsbewusst ist, ob es jetzt Fußball ist oder eine andere Sportart ist, dass es eben andere Inputs gibt, als nur das, was jemand als Aktiver gelehrt hat, sondern dass es vielleicht irgendwie noch eben einen Verband gibt oder möglicherweise auch in der Schweiz ist im Bundesamt für Sport, gibt es auch eine Trainerausbildung, wo man sich darum bemüht, dass Trainer auch gewisse Werkzeuge an die Hand bekommen, was gerade den Umgang auch mit jungen Athleten angeht. Also im Fußball und im Hockey. Gut, im Hockey können wir jetzt böse sagen, wer in der National League Trainer ist. Und sowieso nie mit jemandem in Kontakt, der jünger als 23 ist, weil wir die vorher nicht lassen spielen. Aber das ist ein anderes Thema, das wir da auch schon besprochen haben. Nein, aber als Profitrainer hat man ja dann zum Teil Minderjährige oder knapp der Minderjährigkeit entwachsene junge Leute unter seinen Fittichen. Ich glaube, man kann dann diskutieren, wie stark muss die Regulierung sein. Offenbar sind wir in der Schweiz relativ streng. Kann man diskutieren, gerade wenn man bedenkt, dass relativ viele Trainer, wenn sie dann das Diplom mal haben, sie behalten es ja dann, also man verliert sie dann auch nicht. Und irgendwie, wahrscheinlich hat der Schilberg-Ress irgendwo noch eins. Braucht es aber nicht mehr, geht aber noch in die Statistik hin. Was heisst, ja, schauen wir haben hier 100 plus x UEFA Pro lizenzierte Trainer, aber ein Teil von denen kommt gar nicht mit Verlosung. Also dort, ja, vielleicht gibt es schon innovativere Wege, zum Trainer zuzulassen oder zum Trainer zu entwickeln. Das kann schon sein. Ich glaube auch zum Beispiel im Frauenfußball muss man sich überlegen, wenn man sagt, man will mehr Frauen, die Clubs trainieren, wo kommen wir die her? Ich glaube, bis jetzt ist es ein Minimum von einer, die muss ausgebildet werden pro Lehrgang. Das ist eigentlich gar nicht so viel.
Nein, ist nicht so viel. Eine andere Frage, die ich habe, hat Zinedine Zidane, hat er eine Ausbildung machen, bevor er für Real-Trainer werden?
Möglicherweise nicht. Aber er war ja ein Nachwuchstrainer bei Real zuerst, oder? Also kann schon sein, dass es dort. Das ist eine sehr gute Frage. Also früher hat es ja das auch gegeben. In Deutschland ist das der Klassiker, oder? Die Weltmeistergeneration von 90, die so eine Schnellbleiche mehr oder weniger geschenkt bekommen hat, überspitzt formuliert. Und ja dann auch nicht so viele Übertrainer hervorgegangen sind aus dieser Mannschaft, muss man fairerweise sagen. Ich weiß nicht, was der Felix Magath für eine Ausbildung gemacht hat, unser Lieblingstrainer. Der Erfolg gibt ihm allerdings recht.
Absolut.
Und ich hoffe, er kommt gleich noch irgendwie in die Schweiz irgendeinmal.
Oder Franco Foda
keine Lust mehr hat. Ja, Lothar Matthäus ist, glaube ich, ganz glücklich dort, wo er ist, oder? Jetzt Sky-Experte in Ungarn daheim.
Meinst du, hat es aufgegeben, den Traum vom Trainer?
Ja, das müssen wir ihn fragen. Wäre eine spannende Frage.
Müssen wir mal an die Bühne sagen.
Er soll sich wieder
Lothar
mal
Matthäus versöhnen, glaube ich, oder? Ist da wieder, ist das wieder hergestellt?
Hat es mal eine Meinungsverschiedenheit gegeben. Aber ich glaube, da ist alles wieder
in Minne. Immer.
Ich glaube, alles wieder in Minne. Ja. Also ich würde sagen, Zweifel pro Bühne. In dubio, ja, egal. Endspurt.
Machen wir den Endspurt.
Endspurt.
Es ist so, es gibt noch eine zweite Nachricht vom Wochenende. Unser Kollege Roger Benoit meldet aus Montreal, alles klar mit Audi eigentlich. Sauber und Audi demnächst zusammen. Das ist einfach noch nicht offiziell. Gut, schlecht?
Für Sauber wäre das gut, solange man nicht mit Dieselaggregat muss fahren, dass man immer auf der sicheren Seite ist. Wie viel Goal macht der Jean-Kevin Augustin für den FCB Stürmer, der gekommen ist, 2 Jahre kein Goal geschossen? Hä?
Ja, gute Frage. Aber nur so kommst du so ein Kaliber rüber. Riesentalent gsi. 16 Millionen mal gekostet für RB Leipzig. Spannende Personalien. Und ich glaube, nein, setze auf. Der müsste eigentlich einschlagen. Der muss es ja jetzt zeigen, dass er nachher auch wieder weg ist vom FCB. 18 Goal nächste Saison in der Meisterschaft. Reto Raffiner geistert plötzlich durch die schwedischen Medien. Und zwar der mittlerweile, was ist er korrekterweise? CEO vom Schlittschuhclub Bern.
CEO, glaube ich, ab dem September.
Demnächst, genau. Sportliche Leitung jetzt schon inne gehabt. Vorher beim HCD und beim Schweizer Hockeyverband, soll in der NHL ein Thema sein als General Manager. Realistisch?
Er weiß selber, glaube ich, nicht mal etwas davon. Aber er ist auch schon in Montreal gehandelt worden als mögliche.
Jetzt in San Jose.
San Jose, richtig. Es wäre schön. Also, das würde mich freuen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass die Leute dann schon so weit sind, obwohl wir schon 2022 haben. Die haben immer noch ihren Old Boys Club, wo vor allem schaut, dass immer wieder einer von ihnen
die gleichen zum Zug 40. kommt
und nachher die gleichen Fehler macht wie der vorher. Wer gewinnt Wimbledon? Wir stehen vor dem wichtigsten Tennisturnier, darf man glaube ich so sagen, auch wenn alle das anderen nicht. Grand Slam behaupten. Vor allem US Open, letztens eine Werbung gehört, wenn man Golf Turnier. US Open, the greatest tournament, the greatest city with the greatest fans, hat es geheissen.
Das ist eine freie Meinungsäußerung. Ist sicher abdeckt so. Man kann es so sehen.
Aber wer gewinnt in Wimbledon?
Muss nicht. In Wimbledon, ja. Also ich meine, wenn du aufgepasst hast bis jetzt diese Saison, gewinnt nur einer die grossen Turniere. Rafael Nadal, der Fuß scheint einigermaßen wieder so zusammengebaut zu sein, wie er muss sein. Nein, der wird jetzt inspiriert sein vom Lauf und auf Rasen jetzt auch zeigen, was er kann.
Also ich weiss, wer nicht gewinnt. Erstens mal der Zverev nicht, wegen dem Fuss.
Herzlichen Glückwunsch.
Der Medvedev nicht, weil er russisch
ist. Das denke ich mir sehr zweifelhafte Begründung.
Aber die dürfen nicht spielen dort, oder?
Doch, der spielt.
Der Medvedev darf spielen.
Ja, das ist ja der Grund, warum als Wimbledon keine Weltranglistenpunkte dürfen geben. Weil sie
den Medvedev... Aber haben nicht die Engländer die eigentlich ausgeschlossen? Die haben doch die eigentlich ausgeschlossen. Das ist doch der Trick.
Wie um ist es gegangen?
Weil die haben ja auch,
genau.
Silverstone hat ja auch zum Beispiel gesagt,
stimmt.
Ihr könnt ja kommen, ihr Wölf, allerdings ohne den Mazepin.
Stimmt, so
umen weil der Russ, so den wollen wir da es. Nicht haben.
Genau, und worauf hat, auf das aber hat dann die ATP...
Also sie da dürfen keine Weltranglistenpunkte verteilen, weil es die Russen nicht spielen lassen.
Genau.
Und der Zverev hat aber den Fuß gebrochen oder die Bänder gerissen. Der darf nicht spielen, weil er einen russisch klingenden Namen hat, sondern weil er verletzt ist. Und genau. Wer gewinnt, ist am Schluss der Herr Djokovic.
Wieso denn da?
Will ich mir das wünschen?
Drück den Daumen.
Sehr schön.
Herr Djokovic auch.
Danke.
Gute Woche.
Viel Spass.
Ade.